Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf Super Level und heute habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar den Andreas. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen an dich und auch an die Zuhörer.
Hallo und Andreas, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen?
Ja, man kennt mich bestimmt, denn ich bin auch in einem anderen Podcast zu hören, nämlich dem GamerWG-Podcast. Und da bin ich seit Folge 100 fleißig dabei als fester Moderator. Und jetzt schon seit vielen, vielen Folgen dabei. Unser Podcast erscheint wöchentlich, nicht täglich wie ihr. Fällt daher hin und wieder auch schon mal ein bisschen länger aus. Kommt eigentlich immer zum Freitag raus. Und das ist, sage ich mal, das, wo man mich, denke ich, schon mal gehört hat. Wir haben ja auch schon mal für 2 Folgen den Boris eingeladen, den ja eure Hörer, denke ich, noch kennen von den alten Breakfast-Zeiten. Und ja, unser Gründer, der Anton, der zwar nicht mehr regelmäßig bei uns dabei ist jetzt als Moderator, war ja auch schon mal dann bei Manu mit dabei, aber frag mich jetzt bitte nicht nach Folgennummern.
Oh je, nee, bei so vielen Folgen haben wir da auch mittlerweile die Übersicht verloren. Jetzt können wir schon ein bisschen die Werbetrommel rühren und zwar die Gamer-WG, da geht es wirklich auch nur um Games oder schweift ihr dann auch mal ein bisschen ab?
Abschweifen gehört dazu. Also wir machen auch gerne schon mal Podcasts über Filme. Auch wir haben auch schon mal einen Anime-Podcast gemacht. Und was Filme angeht, haben wir uns schon mal spezialisiert auf die Stirb-Langsam-Reihe, auf die Batman-Filme. Und auch gerade die Batman-Filme, da haben wir ja über die, ich sag mal, neue Trilogie dann wirklich einen Monster-Podcast gemacht mit 4 Stunden Länge. Also Wahnsinn, aber wir haben wirklich alles reingepackt und da hatten so viele Leute Redebedarf. Wir haben über die Star Wars-Filme schon mal gesprochen. Also es geht alles irgendwie Hand in Hand. Ich meine, Games sind eine Sache, aber es fließt immer natürlich auch andere Einflüsse mit rein. Das kann ein Film sein, das kann ein Anime sein, vielleicht sogar ein Buch oder ein Comic. Also immer ist irgendwas anderes eigentlich auch mit dabei.
Schön. Also den Link poste ich auch in den Blog-Eintrag, damit ihr den auch findet, falls ihr jetzt nicht richtig zugehört habt. Und du hast eine schöne Überleitung jetzt zu unserem heutigen Thema gefunden. Und zwar sprechen wir über Zone of the Enders HD Collection oder Edition. Collection?
Ich meine Collection.
Collection, ne? Okay, einigen wir uns auf Collection. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die HD-Neuauflage, die Konami jetzt rausgebracht hat, im November, glaube ich, letzten Jahres. Und Zone of the Enders ist ja schon ein Spiel, das ein bisschen mehr nach sich gezogen hat als einen zweiten Teil.
Ja.
Da gibt's eine OVA, ne? Also ein Original Video Animation, ein Anime. Dann gibt es, glaube ich, einen Manga.
Ich meine auch. Ich weiß aber nicht, ob es da mittlerweile vielleicht schon mehr gibt. Aber das kann auch sein, dass ich das jetzt verwechseln mit irgendwelchen Fansachen. Also es muss ja nicht immer von offizieller Seite kommen. Mhm. Wenn sich da einmal so eine Fankultur aufgebaut hat, dann findet man natürlich auch diesbezüglich viele inoffizielle Sachen.
Genau. Und dann gibt es noch ein Spin-off für den Game Boy Advance. Und wie Kojima kürzlich hat verlauten lassen, wird momentan an einem Prototypen gearbeitet für einen neuen Teil, für einen dritten Zone of the Enders Teil, der sage und schreibe wirklich mit der Fox Engine auch programmiert wird. Also mit dieser irren Grafikdemo, die wir letztes Jahr gesehen haben zu Metal Gear Solid. Und ja, die Serie kommt wieder. Und Zone of the Enders war damals ein Starttitel für die PlayStation 2. Das kam direkt im ersten Jahr raus, als die PlayStation 2 erschienen ist. Und war ein ziemlich erfolgreiches Spiel. Und jetzt so in der HD-Auflage, wie kam das so für dich rüber?
Ja, ich habe es ja auf der PlayStation 2 nicht gespielt. Einfach mangels PlayStation 2. Ich habe ja jetzt auch keine PlayStation 3. Von daher war das schön, dass es in dieser Collection dann auch hieß, es kommt auch für die Xbox. Das war ja auch wunderbar, auch bei Metal Gear, bei der HD Collection kam ja auch für die Xbox. Da kann man wunderbar die Sachen mal nachholen, die man da verpasst hat. Und dementsprechend habe ich mich sehr darauf gefreut. Auch weil Sci-Fi und Mecha, das fruchtet einfach bei mir. Da musste das auf jeden Fall ins Haus und hatte mich dementsprechend gefreut. War natürlich darauf vorbereitet, okay, es kann natürlich sein, dass sie nur ein bisschen an Auflösung geschraubt haben und es wird an einigen Punkten doch erkennbar sein, einfach das Alter. Und ich sag mal, während das Spiel noch wirklich hübsch anzusehen ist, also heute durchaus noch okay ist, sind die Videosequenzen, ich sag mal, nicht mehr ganz auf Höhe der Zeit. Also es war schon heftig, was da an 3D-Optik dann einem geboten wurde.
Ja, das stimmt. Also bei dem ersten merkt man das Alter schon. Das ist ja immerhin ein fast 12 Jahre altes Spiel. Und das geht natürlich nicht spurlos an dieser Technik vorbei irgendwo. Also ich finde zwar, das sieht so von der 3D-Optik, obwohl es halt schon ziemlich beschränkt ist in der Sichtweite und so, immer noch ganz ordentlich aus. Es läuft ja auch relativ flüssig. Aber das stimmt schon. Es gibt so einen Anime-Vorspann, wo die anscheinend das Originalmaterial genommen haben und das nur so ein bisschen hochskaliert haben. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir sollten ein bisschen erklären, worum es in Son of the Enders geht. Wir schmeißen hier schon so mit Begriffen durch die Gegend Anime und Mecha. Ich sag's mal so: Son of the Enders ist im Gegensatz zu anderen Mech-Spielen kein Spiel, wo du einen behäbigen, schweren Roboter steuerst, sich nur der Mühe hat, sich von links nach rechts zu bewegen, sondern es ist das Gegenteil. Es spielt sich eigentlich wie ein sehr, sehr schnelles, wie ein sehr, sehr schneller Brawler. Und das Besondere ist, dass diese Mechs super, super flink sind.
Das ist
Und
richtig. Also es ist nicht so ein behäbiges Mech-Warrior, wo ich mit 100 Tonnen Mechs wirklich durch die Landschaft stapfe, sondern ich habe überall Düsen an meinem Mech dran und kann Ultraschall nach links, nach rechts, nach oben, nach unten dashen. Und man kämpft dann ja auch mit Nahkampfwaffen, was ja für ein Mech eher untypisch ist, dass man irgendwelche Schwerter, Energieschwerter da dran hat und dann auf den Gegner auch wirklich einschlägt oder nach ihm Sachen wirft und dann natürlich auch Fernkampfattacken habt, die dann meistens sehr opulent und mit sehr vielen Lichtstrahlen und so weiter dargestellt werden. Aber das gehört natürlich ein bisschen dazu. Und man merkt auf jeden Fall ganz klar auch so ein bisschen diese Anime-Herkunft. Ich war ja ganz überrascht, wo es dann hieß, ja, das wird ein neues Intro gemacht für die HD Collection, kommt dann von Sunrise. Bei Sunrise klingelte sofort oben eine Glocke im Kopf. Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor, ist doch hier Anime-Studio, kennst du doch von den ganzen Gundam-Serien her. Und interessanterweise, diese ganze Geschichte erinnert auch sehr stark an die Gundam Seed-Serie, falls sie einer gesehen hat. Wenn nicht, gibt es da sehr viele Überschneidungen, was halt den ersten Teil angeht, wo man halt einfach diese Einstellung dieser Raumstation hat. Auf einmal kommen ein paar böse Buben an, fangen alles kurz und klein zu schießen und versuchen eben einen ganz besonderen Mech zu finden. Wobei hier die Mechs, es gibt ja immer so bestimmte Namen, die die in verschiedenen Formen dann tragen. Die heißen hier Orbital Frame, war es, glaube ich.
Genau. Orbital Frames sind besondere Kampfmechs, die eine besondere Energietechnik nutzen, die in der Zukunft jetzt gerade erst entdeckt wurde und um die auch gekämpft wird, die sogenannte Metatron-Geschichte. Habe
Ja,
ich das richtig gesagt? Ne?
genau.
Irgendwie so, ne? Und das ist tatsächlich auch ein Streitpunkt zwischen der Marskolonie und der Erde. Und es entsteht, spielt irgendwie weit in der Zukunft, wo Kolonien aufgebaut werden und so. Und es entstehen politische Konflikte, womit sich die Leute auf dem Mars irgendwann nach einer Zeit mit denen auf der Erde streiten irgendwo. Also die leben sich sozusagen sprichwörtlich auseinander und entwickeln so ihre eigenen Konflikte. Aber das kriegst du alles nur am Rande mit, weil im ersten Spiel spielst du einen kleinen Jungen, der ist, keine Ahnung, wahrscheinlich 12 oder 13, und der wird völlig überrascht von dem Angriff von Rebellen und muss dabei zusehen, wie seine Freunde dabei draufgehen. Die sterben leider bei diesem Angriff, und er durch ein Versehen fällt er in so einen Orbital Frame rein, und aus irgendeinem Grund, aus Intuition, irgendetwas, was nicht genau erklärt wird, kommt er ganz wunderbar mit dieser Kampfmaschine klar und stolpert so sozusagen in sein Abenteuer hinein.
Ja, Unterstützung bekommt er ja aber dennoch, denn dieser super moderne Kampfmech hat dann ja auch noch eine hochentwickelte KI an Bord. Ada hieß die, meine ich, und die dich ja wirklich dann die ganze Zeit unterstützt, dir Tipps gibt, was du zu tun hast, dich darauf hinweist, was für Waffensysteme an Bord sind, was zu tun ist, wo du als nächstes hin musst und so weiter. Und es kommt immer wieder einfach zu Sequenzen, wo die beiden Charaktere einen Dialog führen, denn ein wesentliches Thema ist ja auch eben ein Antikriegsthema, also dass jedes Mal beleuchtet wird. Also Leo, die Hauptfigur, ist ja schon dann eher so der pazifistische Part, während die Maschine dann einfach sagt, es ist klüger, einfach deinen Feind auszuschalten, ein bisschen los, während er dann immer wieder dasteht und so, nein, ich kann doch nicht einfach jemanden umbringen, das geht doch nicht.
Es ist auch generell, da ist auch die Verbindung zu Anime. Also an der Oberfläche sieht es aus wie so ein High-Stylized Mecha-Action-Gedöns. Aber wenn man genau zuhört und den Dialogen lauscht und die Charaktere so nach und nach kennenlernt, dann werden dann doch eigentlich ziemlich essentielle Themen angesprochen. Und das ist sicherlich etwas, was Kojima als Produzent dann auch mit eingeführt hat, weil Metal Gear geht es ja auch nicht einfach nur um den Krieg, sondern
Richtig.
es geht ja schon um die Menschen im Krieg und das, was der Krieg aus den Menschen macht, und wie Menschen sich verändern über die Jahre, wenn sie ein Schlachtfeld nach dem nächsten betreten und so weiter. Und Son of the Enders ist da auch gar nicht so weit von entfernt. Da geht es dann sehr um die Frage, wer ist wann wie bereit, Opfer für eine bestimmte Sache zu geben und wer füllt wie seinen Lebensinhalt mit Kampf und mit Kriegkontext. Also und Gut und Böse unterscheidet sich oft dadurch mit der Opferbereitschaft. Also wer ist bereit, Unschuldige zu opfern und wer nicht. Und ich war sehr überrascht, als ich das damals auf der PlayStation 2 gespielt habe. Da gibt es wirklich Szenen, überraschend traurige Szenen, wo Bösewichte zum Beispiel ihr Innerstes offenbaren und du sitzt da und denkst, die tut dir einfach leid.
Ja, und obwohl die eigentlich die ganze Zeit die übelsten Taten vollbracht haben, wo du denkst, so diesen Menschen kann man nicht gutheißen, man möchte ihn doch am liebsten aus dem Verkehr ziehen. Und dann fangen sie an, irgendwas von sich preiszugeben, zu erzählen, und du lauschst den Worten und denkst dir, Alter, jetzt kann ich nicht mehr. Es geht nicht mehr.
Und das ist so seltsam, ne? Das hat dieses Synchronisationsproblem, das ziemlich viele Animes haben, nämlich dass die Texte schon gesprochen werden, bevor das Bild überhaupt animiert ist. Und du merkst auch wirklich, da gibt's schon eine Kluft zwischen dem, was du siehst und dem, was gesprochen wurde und so. Also es hat nicht so wirklich, aber es funktioniert trotzdem. Also irgendwie nach einer Zeit fängt man an, diese Charaktere wirklich zu lieben. Und am Ende des Spiels mochte ich die Ada komischerweise am allerliebsten. Die künstliche Intelligenz,
Ja, das ging mir auch so.
obwohl sie überhaupt gar kein Gesicht hat oder so, ne? Also sie hat ja gar keine Gestalt, nicht so
Ja, aber es
wie.
wird so viel über das, was sie sagt, transportiert. Und ich fand auch die Stimme halt sehr gut gewählt, davon mal abgesehen. Aber auch, was sie alles von sich erzählt und in den Dialogen und wie sie sich mehr oder weniger auch verändert durch den Piloten, dann durch Leo, finde ich einfach fantastisch. Und man schließt sie irgendwie so in sein Herz irgendwie.
Ja, das Ende, das will ich nicht spoilern, auf keinen Fall. Das muss jeder dann selber spielen, aber ich fand das
Nee,
sehr
würde ich auch
interessant.
nicht machen. Wobei eine Sache, da ist ein Cliffhanger drin, der mich, glaube ich, geärgert hätte, wenn ich jetzt nicht direkt einen zweiten Teil hätte direkt danach spielen können.
Ja, aber das ist Kojima. Er haut dann
Ja.
immer so einen raus, so, du kannst jetzt noch nicht gegen den kämpfen. Aber es gibt zum Glück ja den zweiten, wo du dann direkt anschließen kannst. Aber das Ende ist wirklich überraschend traurig. Also
Ja.
das hatte ich völlig vergessen, bis ich es wieder gespielt habe, jetzt die HD Collection. Das hatte ich irgendwie völlig aus meinem Kopf verdrängt und erst heute dann auch wieder festgestellt, wie gut das ist. Und die Figur ist erstaunlich nah an so anderen KI-Ikonen, sag ich mal, dran, wie zum Beispiel GLaDOS oder so.
Ja, doch, durchaus. Also kann ich nur unterstreichen. Und was ich an dieser Stelle auch nochmal reinwerfen möchte, was man bei dem Mech-Design, finde ich, sehr merkt, ist auch diese Verbindung zu Metal Gear. Also wenn du dir mal in den Metal Gear Solid-Spielen den Metal Gear mal angeguckt hast, also diese ultimative Kampfmaschine, die es da gibt, die dann Atomraketen abfeuert, so dieses Design und was diese ganzen Metallplatten und die Gestaltung dessen angeht, wenn man sich so die Mechs anguckt, ich finde, da sind einige Überschneidungen drin.
Das stimmt. Das sind so diese. Mir ist aufgefallen, dass die Namen, so Anubis zum Beispiel, dass das alles irgendwelche Namen aus der ägyptischen Kultur sind, ägyptische Götter oder so. Und ich glaube, da gibt es einen Link. Also ich könnte jetzt aber nicht benennen, was das genau bedeuten soll. Aber das ist mir jedenfalls irgendwann mal aufgefallen, dass die Orbit
Stimmt,
of
die haben sehr
Rams.
viele ägyptische Namen drin. Da wollte ich eigentlich auch irgendwann das mal nachgeschlagen haben, ob es da noch eine tiefere Verbindung irgendwie hingibt.
Es gibt auch einen Gegner, der heißt Mummy Head oder so zum Beispiel. Und so ein paar andere Orbital Frames, die auch nach ägyptischen Gottheiten benannt sind. Und es gibt da jetzt so keinen offensichtlichen Link zu Ägypten, aber vielleicht ist da irgendwie so ein versteckter Subtext.
Aber sag mal, bei dem Mech-Design, ich finde das ja echt gewagt, würde ich schon fast sagen, wie das Cockpit platziert ist, oder nicht? Weil, weißt du, sonst bei den ganzen Animes oder anderen Mech-Sachen, also du sitzt als Pilot entweder irgendwo im Kopfbereich oder im Brustbereich, ne? Aber da ist das Cockpit ja so dran gesetzt und auch noch genau an der Stelle, dass es aussieht, als wäre es ein großer Penis oder so. Ich weiß auch nicht. Ich habe das, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, War das bewusst so gemacht, um das hervorzurufen, den Gedanken?
Ja, ich habe zuerst gedacht, das hätten jetzt nur die Orbital Frames, die einen männlichen Runner haben. Also Pilot heißt Runner hier in Son of
Hatte ich auch die Vermutung, aber ist ja gar nicht so.
Ist gar nicht so, ne? Genau. Und dann kam ein weiblicher Runner und die hatte genau dieses selbe Phallus-Symbol und ich dachte,
Weil das dachte ich nämlich erst so, das ist der Clou daran, dass du da die männlichen Piloten erkennst. Aber nee, ist ja auch nicht so.
Ist seltsam. Ich weiß nicht. Bestimmt gibt es irgendwo im Internet einen Guide. Also wie zu jedem Kojima-Spiel gibt es bestimmt auch Fans, die dir das total auseinandergenommen haben, die wesentlich länger mit das Spiel gespielt haben als wir beide. Die finden bestimmt einen Grund. Bestimmt gibt es da irgendwo einen Hinweis.
Das mag auf jeden Fall sein. Ich fand's erstmal so ein bisschen, ja, schon fast so ein bisschen mutig, weil es ist ein bisschen unique, es steht für sich und es ist schon, ich sag mal, ein bisschen abschweifend so von dem, was man sonst hat als übliches Mech-Design.
Unique ist ein gutes Stichwort, denn das erste Spiel spielt sich auch aus heutiger Sicht ziemlich einzigartig, immer noch. Es ist gar nicht so ein lineares Action-Gekloppe, wie man jetzt vielleicht annehmen möchte, wo man von einem Raum zum nächsten rennt, sondern im Gegenteil, man hat sogar in der ersten Phase des Spiels, das ist unterteilt in, ich sag mal, zwei Phasen, und du kannst dich im Prinzip relativ frei über eine Karte bewegen und du hast ein Spielprinzip, das Metroidvania eigentlich gar nicht so unüblich, so weit entfernt ist.
Also, ja, du hast so eine große offene Karte mit verschiedenen Punkten, die du immer wieder anfliegen kannst. Also so eine Übersichtkarte, du kannst dann immer runter zu den Punkten hin und du wirst immer wieder an den Punkt kommen, dass du irgendwo nicht weiterkommst und an einen anderen Ort was suchen musst. Oder dann, wenn du da dann was am Suchen warst, dann vielleicht irgendwie zufällig was anderes noch in die Hände fällt, was du wieder an einer anderen Stelle einsetzen kannst. Und so schließt du nach und nach alle Bereiche dann ab. Und dann die nächste Phase ist ja schon fast eher so ein Boss-Rush, wo dann auf einmal Schlag auf Schlag dann verschiedene Bosse kommen und es dann zum Ende hin zum Finale dann geht. Aber du hast auf jeden Fall eine Phase, wo man sich sehr frei bewegen kann, wobei ich da hin und wieder schon mal das Problem hatte, dass ich etwas lange suchen musste nach verschiedenen Lösungen, weil das Spiel nicht unbedingt direkt mit dem Finger drauf zeigt, da musst du jetzt hin und das holen, sondern hin und wieder dann auch sagt so, ja, da brauchst du jetzt irgendwie ein Passwort, musst du mal gucken, wo das ist. Und du dir schon bestimmte Orte dann vielleicht auch einprägen solltest, wo du mal vor einer Barriere standest und da dann vielleicht dann später weiter kannst.
Eigentlich ist das erste Spiel ja auch gar nicht mal so groß. Wenn man wirklich weiß, was man zu tun hat, dann kann man das im Prinzip schon in vier Stunden so durchrocken.
Wahrscheinlich. Also ich habe jetzt wirklich beim ersten Mal 6 bis maximal 7 Stunden gebraucht. Und das jetzt wirklich mit dem Sprung ins kalte Wasser. Also wenn man da fit ist, okay, deutlich schneller, würde ich sagen.
Also, und die Areale sind auch gar nicht so groß. Also es sind immer so abgesteckte Kampfareale. Und die sind aus heutiger Sicht erschreckend klein. Sehr überschaubar. Und deswegen das erste Spiel, ich hatte jetzt also gerade in Verbindung mit dem zweiten Teil schon eher so das Gefühl, das funktioniert wie so ein etwas größerer Prolog.
Ja, könnte man durchaus so sagen, weil ja auch die Geschichten zusammenhängen. Und das, was da gezeigt wird, ist ja erst so ein ganz kleiner Einstieg in die Geschichte, wo du vor allen Dingen erstmal so ein paar Protagonisten kennenlernst, die dann ja später dann auch noch wichtig sind. Und dann schon so einiges erfährst, was aber noch gar nicht zu einem Abschluss gebracht wird, was ja dann erst im zweiten Teil der Gedanke nochmal aufgegriffen wird.
Und ich hatte auch den Eindruck, so vom Schwierigkeitsgrad her ist der erste ja wirklich sehr leicht. Und dann hab ich den zweiten angefangen. Alter Schwede.
Das ging mir genauso. Also im zweiten Teil musste ich feststellen, holla die Waldfee, das ist auf normal ja schon ganz schön fordernd. Ich habe es dann zwar noch durchgeboxt und es hat aber immer so eine Zeit lang gedauert, genau das Pattern zu durchschauen, wie agiert jetzt mein Gegner, weil es sind ja dann doch sehr viele Bossfights dann auch im zweiten Teil drin. Du musst ja wirklich genau angucken, was für Angriffsmuster hat der, wie bewege ich mich, welche Waffen sind am effektivsten, welche Kampftechnik. Das ist doch schon ein ganz schönes Lernen und wenn man es einmal raus hat, dann geht es aber dann auch.
Ich finde auch, also was ich sehr cool finde, ist, dass die Steuerung zu 90% im Prinzip dieselbe ist wie aus dem ersten Teil. Da kommen eigentlich nur so ein paar Sonderaktionen mit dazu, neue Möglichkeiten, aber wenn man jetzt 4-5 Stunden lang den ersten gespielt hat, dann fühlt man sich sofort zu Hause. Man kann im Prinzip fast das meiste aus dem Tutorial überspringen. Es gibt dann so eine VA-Session, so ähnlich wie bei Metal Gear, die du aber auch überspringen kannst. Und du kannst im Prinzip sofort loslegen. Und insofern der ganze zweite Teil, der macht einfach nochmal einen Riesensprung nach vorne, weil man spielt den ersten und denkt aus heutiger Sicht, das ist nett. Ist ein cooles Spiel, aber man merkt das Alter dem Spiel an und man legt den zweiten an und man denkt, das ist ein Spiel, das hätte auch heute so erscheinen können, fast.
Aus vielen Gründen. Ich meine, das Spiel an sich sieht einfach schon mal richtig gut aus und der Sci-Fi-Look ist wunderbar gelungen. Aber der besondere Clou ist, in den Videosequenzen zeigt sich ja oftmals, die werden ja meist kaum überarbeitet. Da sind die Möglichkeiten wahrscheinlich nicht so hoch, die dann, und man will die ja nicht komplett wieder neu machen. Und man hat sich ja beim zweiten Teil entschieden, dann wirklich Anime-Sequenzen einzubauen. Und die sind irgendwo ja zeitlos. Also die kannst du dir heute immer noch wunderbar anschauen und die sehen einfach gut aus.
Das stimmt. Und mich hat vor allen Dingen aber auch so die Qualität der 3D-Grafiken völlig überrascht. Also ich wusste noch von damals, dass es auf der PlayStation 2 ein wunderschönes Spiel war. Und ich hatte aber nicht damit gerechnet, dass es jetzt in HD also wirklich unglaublich gut aussieht. Das ist so eine, wie sagt man, also es ist so ein leichter, dezenter Cel-Shading-Look irgendwie mit drin. Den merkt man an besonderen Animationen, wie zum Beispiel Rauch oder so. Ansonsten ist er jetzt nicht so stark wie zum Beispiel wie bei Red Steel 2 oder so. Also er ist nicht so übertrieben, oder Borderlands wäre jetzt so ein Beispiel, wo es ganz extrem so gemacht ist. Sondern auf die Ender 2 ist es relativ dezent. Und trotzdem hast du so alles drin, was einen Science-Fiction-Geek irgendwie schon so ein bisschen nervös machen würde. Weil es gibt wirklich total, es gibt so total große, gigantische Science-Fiction-Hightech-Bauten, komplett aus Metall, mit allen möglichen holographischen Elementen und Animationen. Und du denkst erstmal, das sieht erstmal generisch aus, aber wenn du es in Bewegung siehst, dann merkst du erstmal, wie viele Details da so drin sind, wie zum Beispiel dein Schild animiert ist und so.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Also der Look ist auch das, was mich am meisten überrascht hat. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht dann etwas abgeschreckt gewesen wäre, hätte ich jetzt erst den zweiten gespielt und dann den ersten eingelegt hätte. Ich glaube, dann wäre ich erstmal so ein bisschen abgeschreckt gewesen. So war es einfach fantastisch, dass ich erstmal mir dachte, so okay, es sieht okay aus und kannst den ersten Teil mal wunderbar nachholen. Dann fängst du den zweiten an und dachte, Alter. Und dann habe ich im Internet nochmal nachgeguckt, weil ich wirklich wissen wollte, wie viel Produktionszeit lag denn dazwischen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, lagen gerade mal 2 Jahre zwischen den beiden Spielen. Und das fühlt sich doch deutlich mehr an von dem grafischen Sprung her.
Das ist auf jeden Fall. Es ist eigentlich ein komplett anderes Spiel, so. Also es ist zwar dieselbe Grundlage und dasselbe Spielprinzip, aber es wirkt so viel reifer und so weit fortgeschritten.
Es ist
Und
aber auf der anderen Seite auch, das muss man natürlich irgendwo dazu sagen, ein bisschen mehr gestreamlined worden. Also es ist deutlich linearer. Du hast nicht mehr dieses Gebiet, sage ich mal, wo du die lauter Punkte aussuchen kannst. Es gibt noch mal so kleinere Areale, die ein bisschen offener sind. Aber es wird sehr schnell zu einem Punkt kommen, wo das Spiel wirklich sagt: Geh jetzt dahin und mach das, geh dahin und mach das, geh dahin und mach das. Dadurch wird das Ganze aber auch sehr, sehr filmreif und in jedem neuen Setpiece erlebst du auch wieder ein ganz eigenes Ding und musst wieder was ganz anderes machen. Also du hast auch kaum Wiederholungen, sag ich mal, drin, was das Gameplay angeht. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung.
Und also das Gameplay selber ist auch heute absolut großartig. Also es gibt, um es kurz zu erklären, es gibt einen Auto-Lock-On, den du im Prinzip die ganze Zeit ein- und, also den kannst du zwar auch ausschalten, aber es ist so, dass immer der nächstgelegene Gegner anvisiert wird und du kannst immer wechseln und du arbeitest im Prinzip immer nur mit dieser Auto-Anvisierung und das muss auch bitter nötig sein, weil die Kämpfe sind unheimlich schnell. Es gibt die Kämpfe aus der Distanz, wo du schießen kannst und wo du deine Standardwaffe, das ist so eine Art Pistolenschuss und dann so Submachine-Guns irgendwie einsetzen kannst. Das sind so besondere andere Schusswaffen, wie zum Beispiel ein Snipergewehr oder keine Ahnung, Raketen oder sowas. Und dann gibt es aber eine bestimmte Distanz, wenn du näher an den Gegner herangehst, dann wechselt das Spiel automatisch in so einen Nahkampfmodus. Also dann, statt dass du auf der Angriffstaste dann schießt, wird dann das Schwert rausgeholt und du klopfst damit drauf. Und das klingt jetzt erstmal sehr einfach. Das Spiel ist aber so rasend schnell, also wirklich so auf dem Level von, ich würde sagen, Vanquish oder so, dass du da unglaublich flink agieren musst. Und du musst wirklich jede Ausweichfunktion, also generell die Ausweichfunktion, die liebst du lernen. Du musst du
Ja,
lieben
also
lernen.
dieses Dashen ist sehr, sehr wichtig. Also du
Ja.
kannst in alle Richtungen dashen, also so eine schnelle, ich sag mal, Ausweichbewegung machen. Du kannst aber direkt damit verbunden die Schlagtaste dann drücken und während du den Ausweichmoves machst, wird direkt der Schlag angesetzt und du kannst den Gegner an die Seite hauen. Und das ist unglaublich wichtig, dann auch Deckungen von Gegnern zu umgehen, weil wenn du einfach nur frontal drauf gehst und schlägst und der Gegner ist jetzt auch ein Nahkämpfer und fängt an, dagegen zu schlagen, dann werden einfach nur die Schwerter aufeinander kommen, um es jetzt mal so zu formulieren, und es wird kaum was passieren. Mhm. Ja, wenn du das dann wunderbar mit dieser Ausweichrolle dann noch kombinierst, dann kannst du wunderbar in die Seiten reinkommen im Nahkampf, und das ist super easy, dann den Gegner dann zu behaken. Was ja dann auch neu ist im zweiten Teil, das war im ersten noch nicht so, es gibt ja wirklich riesige Schwarmformationen von Gegnern. Mhm. Die brauchen noch gerade mal einen Schuss, bis sie weg sind, aber die kommen einfach in einer riesigen Masse an. Und da gibt es ja jetzt diese Auflademöglichkeit des normalen Schusses, der dann in tausende kleine Laserstrahlen dann sich zersplittert und dann wirklich jeden dann runterholt. Und das sieht erstmal, wenn man das zum ersten Mal macht, einfach fantastisch aus. Wenn du auch die ganze Zeit den ersten Teil gespielt hast, wo es auch, glaube ich, nur insgesamt von den normalen Gegnern nur zwei Gegnertypen gibt, einmal den Nahkämpfer und einmal den Fernkämpfer, wo es im zweiten Teil auf einmal doch noch ein paar mehr gibt, dann ist einfach fantastisch.
Das ist super. Und man hat wirklich eine Menge zu tun. Man muss unglaublich aufpassen, dass man nicht eingekreist wird. Es gibt bestimmte Gegnertypen, die stellen sich dann in so einer Kreisformation vor dir auf, um dich herum, und du musst dann aus dieser Formation dann rausbrechen. Es gibt andere Gegner, die beschießen dich aus der Distanz, und die musst du dann auch irgendwie von rücklings angreifen, damit du nicht frontal beschossen wirst. Es gibt Spawnportale, um die man sich auch kümmern muss, also wo diese kleinen Schwärme immer wieder rausgeflogen kommen. Mhm. Und auch wenn man diese Schwärme, wo irgendwie, ich weiß nicht, man kann das kaum zählen, es sind auf jeden Fall unglaublich viele Objekte, die da auf einen zukommen. Ja. Auch wenn man die mit einem Schuss quasi im Auto-Lock-On wegschießen kann, wenn du das nicht machst, dann hast du ein Problem, weil die Dinger behaken dich, und als Einzelnes richten sie nicht so großen Schaden an, aber wenn da unglaublich viele auf dich zukommen, dann ist es halt dieser Zombie-Effekt.
Ja, wenn dieser Schwarm einmal wirklich sich um dich herum verteilt hat, dann hast du unglaublich viel Arbeit. Mhm. Dann macht es wirklich am meisten Sinn, versuchen auszubrechen, dann, wenn du die auf Distanz gebracht hast, dann wirklich wieder den Schuss aufzuladen und dann mehrere wegzupfeffern. Aber bis er einmal umzingelt, sieht es dann doch schnell böse aus.
Total. Und dann sind da natürlich die Bosskämpfe. Ich finde, die sind unglaublich gut gemacht. Also im ersten Teil waren die schon cool, im zweiten haben sie aber noch mal diese, ich nenne es mal diese extra Kojima-Qualität. Mhm. Sie werden halt wirklich total gut eingeleitet. Sie kriegen sofort einen Charakter, sofort eine Persönlichkeit, sprechen auch während des Kampfes immer die ganze Zeit mit dir und sind durch das ganze Spiel hindurch auch immer anders. Also es gibt irgendwie keine Wiederholungen, und die sind mega fordernd. Also die normalen Kämpfe sind schon schwer, aber diese Bosskämpfe, Alter, also schon beim ersten Bosskampf habe ich so geschwitzt, weil man erstmal diese Koordination irgendwie klar kriegen muss zwischen diesen ganzen Angriffsmustern. Du kannst ja zum Beispiel auch Gegner nehmen, greifen und die entweder als Waffe benutzen, was sehr ulkig aussieht, wenn du da mit so einem Roboter auf einen anderen draufschlägst, kannst die aber auch wegschleudern und all solche Dinge. Und du musst erstmal irgendwie das alles auf die Reihe kriegen, weil es so unglaublich schnell ist, das alles hintereinander zu schalten, und dann auch herausfinden, welche Gegner reagieren auf welche Aktion am besten.
Richtig, und jeder Bossgegner stellt dich auch immer wirklich wieder vor eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Du musst hier nur wieder dir Sachen im Level greifen, um dich damit verteidigen zu können oder gezielt mit einem Objekt anzugreifen, weil deine Energiewaffen keinen Schaden machen, du kannst nur physischen Schaden machen und solche Späßchen. Du musst dann irgendwie gucken, wie umgehe ich das Ganze jetzt, oder musst in manchen Leveln einfach damit arbeiten, dass du dann verschiedene Sub-Weapons einsetzt, weil nur bestimmte dann effektiv sind, oder auf einmal bist du wie so eine Art Käfigfight, da ist so eine Energiebarriere um dich und deinen Bossgegner dann herum, und das ist dann alles stark eingegrenzt, und du musst dann aufpassen, nicht da reingeworfen zu werden, weil du für einen Moment gestunt bist. Mhm. Und immer wieder gibt es eine andere Taktik und ein ganz anderes Setting für diesen Bosskampf. Und wie du schon sagtest, einfach schon alleine, wie die Bosse dann halt eingeführt werden und die Charaktere, die dann halt entsprechend in diesem Mech drin sitzen dann. Und dann auch mit dir reden oder dann auch Dialoge entstehen, ist einfach fantastisch. Also das rundet das Ganze einfach nochmal wunderbar ab.
Es ist wirklich, also man merkt wirklich an allen Ecken und Enden, dass es ein Kojima-Spiel ist, weil diese ganze Inszenierung ja auch wirklich, du hast es vorhin schon gesagt, total filmreif ist. Also im Prinzip, man wird nicht so stark zum Film gucken verdammt, wie es jetzt zum Beispiel bei Metal Gear Solid 4 oder so ist, wenn man jetzt irgendwie eine halbe Stunde da sitzt und Film guckt, so nicht. Aber es ist immer eine schöne Waage. Also es sind immer so, es gibt immer wieder so ein paar Story-Sequenzen zwischendurch, die gehen nie länger als so 3 bis 5 Minuten oder so, aber reichern dann das Geschehen dann immer so ausreichend an, dass du Lust hast, weiterzuspielen. Irgendwann will man auch einfach wissen, wie es weitergeht, weil auch so ähnlich wie beim ersten Teil die Charaktere, obwohl sie diesmal wesentlich kerniger sind, trotzdem auch an dein Herz wachsen, weil wirklich sehr interessante Hintergrundgeschichten entstehen und so weiter. Und es ist auch so geil inszeniert. Also wirklich mit allen Kameratricks, die man sich vorstellen kann, bestens in Szene gesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich echt nur zustimmen. Und was ja auch gerade den Hauptcharakter im zweiten Teil angeht, da war ja erstmal sowieso die Überraschung so, Moment mal, ich spiele auf einmal einen anderen. Mhm. Wobei der Charakter aus dem ersten Teil ja dann auch noch eine Rolle hat im zweiten, aber ich möchte jetzt nicht allzu sehr auf die Story eingehen. Und ich muss sagen, ich hatte erstmal so ein bisschen ein Problem, mit ihm zurechtzukommen, weil er erstmal so ein bisschen schwieriger wirkt im Umgang, aber irgendwann wächst ja auch der so ans Herz, das ist echt krass. Also ja. Das haben die wirklich so gut geschafft, dass selbst die Charaktere, die erstmal so ein bisschen sperrig sind, erstmal so vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen fieser von ihrer Art, aber dann doch irgendwie an dein Herz wachsen.
Ja, weil es auch einfach andere gibt, die noch fieser sind.
Ja, das sowieso. Es muss natürlich den einen Oberbösewicht geben, der alle einfach übertrifft.
Das ist ja echt eine Kunst. So, und dein Hauptcharakter ist ja am Anfang schon ziemlich am Arsch.
Ja, eben. Das war so der Punkt, den ich meine. Man lernt ihn dann doch halt einfach lieben. Und allein, dass das Spiel das schafft, das ist einfach schon gut gemacht.
Er macht in den entscheidenden Situationen, handelt er einfach richtig. Ja. Er ist zwar so der Mürrische und sagt, nee, will ich nicht, ignoriere das, ist mir egal, ich bin mir selbst am wichtigsten. Wenn es aber drauf ankommt, dann zeigt er, wer er eigentlich wirklich ist, und das macht ihn dann so liebenswert. Oh, wir haben noch gar nicht über den Sound gesprochen von beiden Teilen. Über den Ton und über die Musik, ich finde, der ist auch richtig gut geworden.
Ja, doch, der kann sich sehr gut hören lassen, und vor allen Dingen, das war ja so krass. Wenn du den zweiten Teil anfängst, da gibt es ja nochmal ein irrsinnig langes Video am Anfang, was soundmäßig auch wunderbar unterlegt ist und was ich auch durchgezogen habe. Aber das Video hat doch schon eine ganze Ecke gedauert. Aber da kriegst du erstmal sowieso einen richtig schönen Eindruck vom Spiel. Und da merkt man aber auch schon, dass der Soundtrack einfach sehr, sehr stimmig ist. Und es ist, glaube ich, nie vorgekommen, dass ich mir irgendwie dachte, nee, jetzt stört mich der Sound oder jetzt möchte ich das ausdrehen oder nicht mehr haben, das Gedudel oder so. Weil es gibt auch Spiele, die haben einen ultraschönen Soundtrack wie Nier, aber mir geht es nach einer Zeit dann irgendwie an die Substanz. Ich denke mir zwar, es ist schön, aber es wiederholt sich jetzt zu lange und es wird irgendwann nervig. Aber das hatte ich da nie, das Gefühl.
Der ist ja vor allen Dingen auch sehr dynamisch. Also es gibt so Ruhephasen, wo der Soundtrack so angenehm im Hintergrund bleibt, und dann gibt es die Fights, wenn Kampfsituationen entstehen, und dann verändert sich die Musik dann auch immer passend zu dem aktuellen Theme. Das ist ziemlich cool. Und gerade bei dem ersten, bei dem zweiten ist es halt schon so ein bisschen filmischer und ein bisschen angepasster an dieses ganze, so an diesen Filmstil. Aber im ersten, da sind ein paar echt gruselige Industrial Sounds mit dabei. Es gibt zum Beispiel da eine Stelle, wo du irgendwie in den Untergrund fliegen musst, unter so einem Satelliten. Und dann gibt es so einen total merkwürdigen Sound, der so klingt, als würdest du fallen.
So. Stimmt, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Schon alleine das hat direkt so ein unwohles Gefühl in dir ausgelöst. Und du fliegst dann dadurch durch die Tunnel und denkst dir so, oh Gott, was kommt jetzt? Einfach vom Sound her. Da hätte noch nicht mal wirklich ein Gegner kommen müssen oder so. Aber allein der Sound.
Und der hat auch so, also gerade im ersten hat das noch so was total Psychedelisches irgendwie so. Ne? Also im ersten geht es weniger um Melodien, sondern eher so um den Eindruck, dass die Technik auch wirklich so eine gewisse Oberhand hat über diese Kolonie. Und du kommst dann manchmal wirklich in Bereiche, wo da so total gigantische große Bauten irgendwie gebaut sind, die nur so aus Metall bestehen. Und sie haben aber auch den passenden, entsprechenden Sound irgendwie dafür gefunden, dass diese Umgebung irgendwie widerspiegelt. Und das ist ganz cool gemacht.
Ja, das ist halt auch, weil du in den Umgebungen nicht wirklich Leben siehst. Also hast ja nicht irgendwie jetzt Straßen, wo ganz viele Leute rumlaufen oder Autos, die um dich herumfliegen oder sowas, was in Zukunftsstädten ja dann auch gang und gäbe wäre. Einfach dadurch, dass es hin und wieder sehr steril wirkt und sehr clean und du eigentlich nicht wirklich so richtig Anzeichen für Leben siehst. Schon klar, da steht ein Haus rum, aber es wirkt nicht ganz so, als wäre es so belebt. Und das in Verbindung mit dem, was du sagst, mit der Soundkulisse, das ist schon irgendwie eine gruselige Darstellung.
Und der zweite ist ja auch, dadurch, dass es so viele leere Gänge gibt, die nur aus Metall bestehen und so, schon so eine Art von Techno-Albtraum. Also ich hatte da manchmal schon gedacht, das hat schon ziemlich surreale Qualitäten teilweise.
Ja, wahrscheinlich in so einem großen Raumschiff, da hast du auch kaum noch Leute, die irgendwie rumlaufen. Da hast du zwei, drei Leute, die irgendwo in einem Kämmerlein sitzen, irgendwelche Monitore angucken, und der Rest machen dann irgendwelche Drohnen, die da rumfliegen. Und so wirkt es auf jeden Fall, wenn du dann halt die Szenerie siehst. Da ist irgendwie schon krass.
Das ist schon heftig. Ja, also ich würde es jetzt wirklich empfehlen, die HD Collection. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, wie gut es noch heute noch funktioniert. Und würde fast sagen, für Leute, die halt sehr gerne Vanquish gespielt haben oder Bayonetta, also super schnelle Actionspiele, die sollten sich, also die Collection ist nicht unbedingt wegen dem ersten, der erste ist halt wirklich wie ein längerer Prolog, aber unbedingt wegen dem zweiten angucken.
Ja, man sollte auch generell, um die volle Story mitzubekommen, eigentlich schon wirklich beide Teile gespielt haben, auch wenn der erste vielleicht ein bisschen sperriger ist. Aber alleine dadurch, dass man die KI Ada richtig lieben lernt und besonders dann viel noch über Leo entfernt, der halt erfährt, der halt im zweiten etwas kleinere Rolle hat, sollte man schon deswegen allein den ersten dann gespielt haben, um den zweiten dann umso mehr genießen zu können, sage ich jetzt einfach mal. Und ich meine, die Spielzeit ist jetzt ja auch nicht so lang, dass man es wunderbar beide dann durchziehen kann, ohne Gefahr zu laufen, sich jetzt da über, was weiß ich, Wochen oder Monate drin zu verlieren.
Die Ironie ist ja, dass der erste damals ein richtig großer Erfolg war. Und dann hat Konami sehr viel Geld bereitgestellt für den zweiten, was man ja auch an der Production Value sieht. Und der zweite war ein ziemlicher Misserfolg, finanziell.
Irgendwie seltsam, weil wenn du die jetzt beide so spielst, weil ich habe sie damals nicht gespielt und ich gucke mir die an und ich denke mir, gerade wenn ich jetzt den zweiten sehe, ich will unbedingt, dass es weitergeht. Ich möchte jetzt einen dritten Teil haben. Hab sogar schon im Kopf so die Spielerei gehabt, was wäre, wenn die jetzt da auch zusammenarbeiten mit Platinum Games und dieser Vanquish-Style da noch mit reinkommt und so. Boah, ich habe mir schon so geile Gedanken.
Oh ja, das wär richtig gut. Aber es ist ja nah dran am Vanquish-Style, das meine ich, ne? Also es ist ja so. Es ist wirklich, also klar, in den Zwischensequenzen jetzt nicht. Also es ist nicht so overstyled in den Zwischensequenzen. Es ist so dieser Kojima-Style. Wir sind nie enden wollenden Teasern und irgendwelchen coolen Sprüchen und allem. Aber so das Spiel ist, es könnte wirklich eine Neuauflage sein. Und das gab es aber schon 2003 oder wann das rausgekommen ist. 2004, 2003.
Ich meine auch, 2003 wäre es gewesen, ja. Und was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, was ja in der Collection auch noch drin liegt, deswegen ist er ab 18, normalerweise ist es glaube ich ab 12 oder so, die Spiele weiß ich jetzt gar nicht genau, aber die ist ja ab 18, weil noch die Demo hier von Metal Gear Rising dabei liegt.
Oh ja, stimmt. Die hatte ich auf der Gamescom gespielt, sehr empfehlenswert.
Ja, ich habe sie auch gespielt und finde sie auch fantastisch, man kriegt einen wunderbaren Eindruck von dem Spiel. Und die dann einfach mitzunehmen, ist natürlich toll. Dauert ja noch ein bisschen, bis wir das Spiel spielen dürfen.
Das stimmt, aber das hat eine Entsprechung. Also ich habe zuerst überlegt, warum hat Konami das gemacht? Haben die nicht genug Vertrauen in Son of the Enders, also in die Marke? Aber das wurde tatsächlich damals auch gemacht mit Son of the Enders, dem ersten oder dem zweiten, so genau weiß ich nicht, aber da lag eine Demo von Metal Gear Solid 2 dabei.
Ah, das ist natürlich interessant. Das wusste ich jetzt nicht, aber ich finde, man merkt dann natürlich daran auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden jetzt ja wunderbar klappt. Also zwischen Konami und dann halt Platinum Games. Was mich auch sehr freut.
Das ist cool.
Ja, zwei schöne Studios.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, die sind wirklich ab 12, die Son of the Enders. Also so, sie sprechen zwar düstere Themen an und so und sind, also im zweiten gibt es ein paar echt fiese Filmsequenzen, wo Menschen erschossen werden und alles. Aber trotzdem ist das Ganze ab 12 freigegeben. Und da habe ich mich auch erst gewundert. Ich habe gedacht, hä, Son of the Enders? Haben die da jetzt neue Sachen hinzugefügt, damit es ab 18 ist? Aber dann packst du es halt aus und dann steht auf der Disc die OSK drauf.
Obwohl es eigentlich schon ein bisschen gewagt ist, weil man ja dann etwas kleineres Publikum erreicht, wenn man dann sagt, wir packen jetzt die Demo dabei und das Ganze ist dann auf einmal ab 18. Aber vielleicht hat man auch einfach gedacht, das richtet sich vielleicht eher auch an die Leute, die vorherigen Teile gespielt haben, die sind jetzt einfach älter geworden.
Eine Frage, auf welcher Plattform hast du es gespielt, 360?
Genau, 360, einfach mangels PlayStation, wie anfangs erwähnt.
Ich habe keinen Vergleich, ich habe aber irgendwie gehört, dass der Port für die 360 nicht ganz so gut ist wie der PlayStation-Port von der Framerate beim zweiten.
Es gibt ganz wenige Situationen, wenn richtig viel los ist, da habe ich das Gefühl, es läuft nicht mehr ganz so butterweich, aber es ist wirklich nur minimal. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass man deswegen es nicht auf der 360 spielen kann oder so. Es ist wirklich nicht schlimm. Ich habe das auch gelesen und auch gehört, dass das nicht so astrein ist, aber ich habe es wirklich mit Liebe durchgespielt und ich würde es auch wieder tun und da gibt es jetzt eigentlich nichts in der Richtung, woran ich mäkeln würde. Also wenn ich da an Dark Souls denke, in Blighttown, oje, oje, mit Framerate einbrechen. Nee, also mal ganz im Ernst, das ist wirklich okay.
Das ist echt okay. Also ich habe, ich meine, es lief auf der PlayStation damals ein bisschen fluppiger an einigen Stellen, an den grafisch ambitionierten Stellen. Das ist zum Beispiel am Anfang im Schneesturm, das kann schon sein. Aber mir ist das jetzt nicht so negativ aufgefallen, dass ich das jetzt nicht weiterspielen wollte.
Ja.
Insofern, also es ließ sich immer noch gut steuern, das würde ich damit sagen. Also es ist ja, wenn so eine Framerate irgendwie einbricht, dann ist ja die größte Sorge, dass die Steuerung dann irgendwie nachteilig wird und das wäre bei so einem schnellen Spiel ja total katastrophal.
Richtig, und ich fand, man konnte es immer noch wunderbar spielen, obwohl es diese enorme Geschwindigkeit hat. Es hat immer noch auf alle Eingaben präzise reagiert und das gemacht, was ich wollte. Von daher kann ich da wirklich nicht mäkeln.
Das stimmt. Also von uns beiden eine dicke Empfehlung. Ich glaube,
ja.
Ich glaube, wer es damals gespielt hat, der hat sich das sowieso schon geholt, aber wer jetzt Nachholbedarf hat, der hat jetzt die Gelegenheit, das nochmal zu spielen. Aber Vorsicht, das ist die volle Anime-Packung.
Also ja, ein bisschen Anime-Affinität sollte man vielleicht mitbringen, aber wenn man dagegen nichts hat und gegen die leicht übertriebenen Ansätze halt der extrem schnellen Mechs, wird man damit auf jeden Fall glücklich.
Das stimmt. Aber man wird sich erstmal erschrecken, wenn man das Spiel einlegt, weil es gibt ja am Anfang diesen den typischen Kojima-Vorspann. Und der ist ja auch so ein bisschen geschnitten wie so ein Trailer zu einer Anime-Serie, so mit einem japanischen Popsong.
Richtig.
Übrigens sehr gute Popsongs. Also das sind nicht so diese alles Friede, Freude, Eierkuchen-Nummern, die man von manchen Serien kennt, sondern es sind wirklich ziemlich düstere, gut angepasste Songs an die Spiele, die auch dafür gemacht sind. Aber es ist erstmal so diese Formel, ne? Man hört so diese Musik im Hintergrund und dann machen die irgendwie so komische Sachen und die so erstmal keinen Sinn ergeben und die sich dir erst erschließen, wenn du das Ganze gespielt hast und so. Und ist vielleicht für Leute, die Animes nicht so mögen, dann erstmal so ein bisschen erstmal ein Schock. So, was habe ich da gekauft? Aber kommt.
An dieser Stelle vielleicht noch eine kleine, aber auch wirklich sehr persönliche Empfehlung. Einfach, wie gesagt, weil ich mich ein klein bisschen in dem Bereich Gundam bewegt habe. Also, wenn ihr da mal reingucken wollt, wäre meine Empfehlung, guckt euch die Gundam 00-Serie an, weil ich finde, die geht am besten dann auch für den westlichen mehr oder weniger Zuschauer. Vor allen Dingen, weil es alles etwas erwachsener wirkt und nicht ganz so kindisch wie manch andere Ableger. Das vielleicht so als kleine Empfehlung.
Ich kann ganz groß Neon Genesis Evangelion empfehlen.
Das auf jeden Fall auch. Dem schließe ich mich auch an.
Und davon gibt es ja auch Neuauflagen. Also wer jetzt keine Lust hat, die 26 Folgen aus der OVA zu gucken, die ja auch schon ziemlich alt ist, die ist irgendwann in den 90ern entstanden, der kann sich auch diese Neuauflagen ansehen. Die sind jetzt relativ neu, ich glaube. 3-4 Jahre oder so. Mhm. Und auch richtig mit 3D-Animationen, das ist so ein Zusammenschnitt aus der Serie. Also da wird die komplette Serie auf drei Kinofilme runtergestaucht.
Und zwei ich glaube, aktuell gibt es nur zwei bis jetzt, aber geht auf jeden Fall noch weiter.
Genau, also die sind aber auch schon erschienen auf DVD, also die kann man sich jetzt auch so direkt kaufen und der dritte kommt, glaube ich, dieses Jahr. Und man kriegt dann sozusagen im Schnelldurchlauf die Serie zugesteckt und die Action-Szenen sind nochmal deutlich erweitert worden, sehen nochmal ein bisschen besser aus. Und ich finde schon, das ist so ein Klassiker, den man gesehen haben sollte.
Ja, und da das alles so in die ähnliche Kerbe, in die ähnliche Richtung schlägt, daher, wenn man an einem Interesse hat, dann kann man auch mal die anderen Sachen angucken.
Das stimmt allerdings. Okay, Andreas, dann möchte ich mich herzlich bedanken, dass du heute Morgen Zeit hattest.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, auch so. Tschüss.
Tschüss.